Herzlich willkommen hier bei unserer Katechismus-Sendung. Schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben, hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir sind im Punkt 639 auf der Seite 197 des Katechismus der katholischen Kirche. Wir wollen die Texte, die uns die Kirche im Katechismus vorlegt, dass die Lehre, die sie uns damit vermitteln möchte, genauer betrachten, ausführlicher in diese Texte einsteigen. Und dazu ist uns heute wieder Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz verbunden. Grüß Gott nach Lenzerheide, Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Fuchs, die Nummer und die Seite habe ich schon angegeben. Wo befinden wir uns denn inhaltlich jetzt heute in der Katechismus-Sendung?
Ja, inhaltlich befinden wir uns dort, wo wir uns auch im Kirchenjahr befinden, nämlich in der Osterzeit beziehungsweise eben bei der Auferstehung Christi, dass er am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Da haben wir letztes Mal noch ganz kurz begonnen und heute tauchen wir eigentlich jetzt ganz in dieses Thema ein, was das bedeutet, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und was das auch für ihn und für uns bedeutet.
Wie gesagt, im Punkt 639 im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 197. Überschrieben ist dieser Abschnitt mit das geschichtliche und transzendente Ereignis. Im Punkt 639 steht: Das Mysterium der Auferstehung Christi ist ein wirkliches Geschehen, das sich nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes geschichtlich feststellbar manifestiert hat. Schon der heilige Paulus kann um das Jahr 56 an die Korinther schreiben: Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Der Apostel spricht hier von der lebendigen Auferstehungstradition, die er nach seiner Bekehrung vor den Toren von Damaskus vernommen hatte.
Ja, zuerst ist einmal zu sagen zum Titel des ganzen Kapitels, das geschichtliche und transzendente Ereignis. Also einerseits wird die Auferstehung betrachtet eben als wirkliches geschichtliches Ereignis, das man auch insofern nachprüfen kann und dass es sich wirklich ereignet hat. Und andererseits ist die Auferstehung Christi aber auch ein transzendentes Ereignis, das heißt etwas, das über die Geschichte hinaus geht, hinaus weiß, das noch einen tieferen Sinn hat als einfach nur eine Tatsache, das eben noch eine viel tiefere Bedeutung hat, die man dann aber im Normalfall nicht mit den leiblichen Augen, mit der Geschichte erfassen kann, sondern eben nur im Glauben. Und zuerst wird in diesem Punkt gesagt eben, dass die Auferstehung Christi, obwohl das es ein Geheimnis des Glaubens ist, aber dass es nicht einfach deswegen ein Märchen wäre, eine Legende wäre, irgendwie ein Hirngespinst oder sonst etwas, das sich in der Fantasie der Apostel und der ersten Christen abgespielt hat, sondern wir haben die Zeugnisse des Neuen Testamentes und die sind so vielfältig und eben so genau und so gut eigentlich recherchiert und fundiert uns gegeben, dass es eben heißt, dass das Ereignis der Auferstehung Christi wirklich geschichtlich feststellbar sich manifestiert, sich gezeigt hat. Und es wird auch hingewiesen darauf, dass schon Paulus von einer Auferstehungstradition ausgeht. Eben er selber sagt im 1. Korintherbrief, wo er dann auch nachher auf die Auferstehung Christi eingeht, wie wichtig das eben die Auferstehung Christi ist, sonst wäre unser Glaube leer und sinnlos. Er sagt, ich habe euch das überliefert, was auch ich empfangen habe. Scheint ein nebensächlicher Satz zu sein, ist aber ein sehr wichtiger Satz, denn er sagt, ich habe etwas empfangen, also ich habe meinen Glauben nicht einfach erfunden, sondern auch ich habe ihn von Christus empfangen. Und durch die ersten Christen, denken wir Hananias, der ihm die Hände aufgelegt hat, eben auch durch die kirchliche Vermittlung, durch den kirchlichen Dienst hat er ihn sehend gemacht, hat er ihn zum apostolischen Glauben gebracht, denn Paulus eben sagt, ich habe das schon empfangen. Und er schreibt dann, wie wir gehört haben, eigentlich so ein kürzest Glaubensbekenntnis. Also ein Bekenntnis des Glaubens in Worten ausgedrückt. Und er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dann dem Kephas, dann den 12. Das heißt eben eigentlich der Kern des Glaubens, Tod, begraben werden und Auferstehung Christi, ist schon, das hat er schon bereits empfangen, eben auch in so Glaubensformeln oder in kurzen Glaubensbekenntnissen. Und das gibt er weiter. Er steht also, wie es hier so schön heißt, in einer lebendigen Auferstehungstradition. Eben der Glaube an die Auferstehung Christi wurde weitergegeben. Ja, wurde auch uns weitergegeben. Auch wir haben den Glauben empfangen durch die Kirche, durch die Diener der Kirche, durch unsere Eltern, Großeltern oder durch andere guten Menschen, durch die Priester. Wir haben empfangen, was die Kirche, was Jesus gelehrt hat. Das ist während 2000 Jahren weitergegeben worden, auch uns weitergegeben worden. Wir haben das empfangen und dürfen es dann auch schenken. Auch wir dürfen in diesem Sinn Zeugen der Auferstehung sein Zeugnis ablegen durch unser Leben und durch unsere Worte, dass Jesus wirklich auferstanden ist.
Der nächste Unterabschnitt ist überschrieben mit das leere Grab, Punkt 640. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. So steht es im Lukas-Evangelium. Das erste Element, auf das wir im Rahmen der Osterereignisse stoßen, ist das leere Grab. Es ist an und für sich kein direkter Beweis, dass der Leichnam Jesu nicht mehr im Grab lag, ließe sich auch anders erklären. Trotzdem war das leere Grab für alle ein entscheidend wichtiges Zeichen und seine Entdeckung durch die Jünger der erste Schritt zu der Einsicht, dass Christus tatsächlich auferstanden ist, wie das zuerst bei den heiligen Frauen und sodann bei Petrus der Fall war. Der Jünger, den Jesus liebte, sagt, er habe, als er in das leere Grab eingetreten sei und die Leinenbinden liegen gesehen habe, gesehen und geglaubt. So steht es im Johannesevangelium. Das setzt voraus, dass er am Zustand des leeren Grabes festgestellt hat, dass das Fehlen des Leichnams Jesu nicht auf die Tat von Menschen zurückzuführen sei und dass Jesus nicht einfach wie Lazarus in ein irdisches Leben zurückgekehrt war.
Ja, dieses leere Grab ist eigentlich sehr entscheidend. Es heißt hier auch, es ist nicht ein direkter Beweis für die Auferstehung Christi, aber es ist die Voraussetzung für die Auferstehung Christi. Bestimmt eben, wie es auch hier steht, könnte man das leere Grab auch anders deuten. Wenn man aber ein bisschen schaut, wie man das anders deuten könnte, dann kommt man ziemlich schnell zum Schluss, dass man dann es eben doch nicht anders deuten kann. Ich möchte das ein wenig erklären. Eben welche andere Varianten gibt es für die Erklärung, warum das Grab leer ist? Einerseits lesen wir in den Berichten der Auferstehung, dass dann eben die Juden sagen dem Pilatus, Moment einmal, eben dieser Betrüger Jesus, der hat gesagt, dass er dann am dritten Tag auferstehen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt das Grab sorgfältig bewachen, denn sonst könnte es passieren, dass seine Jünger den Leichnam stehlen und dann sagen, er sei auferstanden. Und eben das wäre noch viel schlimmer. Und so entscheidet Pilatus dann wirklich, dass die Juden eine Wache bekommen. Und sagt der Wache eben auch, sie sollen das sorgfältigst bewachen. Also einerseits eben ist die Wache da, andererseits, und das macht es dann eben auch schwierig oder fast unmöglich, diesen Leichnam zu stehlen, vor allem auch mit dem schweren Stein davor. Andererseits ist dann eben auch das, was in den Evangelien des Weiten steht, dass die der Statthalter eben beschließt, den Wächtern viel Geld zu geben, um ein Gerücht zu verbreiten, um zu lügen, um nicht die Wahrheit zu sagen. Aber wenn wir dann schauen, wenn das wirklich so gewesen wäre, wenn wir jetzt annehmen würden, die Apostel hätten es doch irgendwie geschafft, den Leichnam Christi zu stehlen und irgendwo sonst zu begraben und dann einfach zu sagen, er ist jetzt auferstanden, ja, dann, wenn wir sonst in der Heiligen Schrift lesen, müssen wir sagen, dann stimmt sowieso die ganze Heilige Schrift nicht mehr. Denn Jesus muss sehr, sehr, sehr viel tun, um die Apostel zu überzeugen, dass er wirklich auferstanden ist. Sie glauben es den Frauen nicht. Sie sagen, das ist nur leeres Geschwätz. Sie glauben es nicht, als sie ihn sogar berühren, als sie ihn sehen. Jesus sagt, schaut doch, berührt mich doch, fasst mich doch an. Ich bin kein Gespenst, wie ihr meint. Er ist vor ihnen, er spricht zu ihnen. Und dennoch glauben sie nicht oder haben sie sehr Mühe, zum Glauben und zur Überzeugung zu kommen. Also diese Geschichte, dass die Apostel das nur einfach selber erfunden hätten, nachdem sie eben so niedergeschlagen sind, wenn man das Neue Testament liest, dann muss man sagen, das kann man vergessen, dann stimmt alles nicht mehr. Das ist nicht gut. Also wenn man das glaubt, dann hat man wahrscheinlich einen größeren Glauben an dieses Gerücht als, oder es fällt sicher schwerer an dieses Gerücht zu glauben, als an die Auferstehung Christi zu glauben. Nun, es gäbe ja noch die andere Variante, dass jemand anders den Leichnam gestohlen hätte. Nun, dazu muss man sagen, es wird hier auch von den Leinenbinden gesprochen bei Johannes 20,7. Und das ist sehr interessant. Dort heißt es, da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Ich bin zwar kein Einbruchsspezialist, aber ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Wohnung gesehen, die von Einbrechern heimgesucht wurde, bei der dann alles schön aufgeräumt war. Wenn es hier heißt, eben, dass die Leinenbinden lagen da und das Schweißtuch lag zusammengebunden, also schön sorgfältig zusammengelegt an einer besonderen Stelle. Wenn das Diebe gemacht hätten, dann wären das schon ganz, ganz besondere Diebe, die Ordnung machen. Viel eher ist das ein Hinweis, ein ganz verborgener Hinweis des Evangeliums, wer da vielleicht Ordnung gemacht hat. Wenn wir uns an unsere Jugendzeit, an unsere Kindheit erinnern, wissen wir, wer hat bei uns zu Hause aufgeräumt oder für die Ordnung gesorgt? Das ist im Normalfall die Mutter. Und so ist es eben auch sehr wahrscheinlich Maria gewesen, die da Ordnung gemacht hat. Der letzte Blick Christi galt auch seiner Mutter. Unter dem Kreuz, siehe da, dein Sohn, siehe da, deine Mutter. Und deshalb dürfen wir auch annehmen oder davon ausgehen, auch wenn es nicht direkt im Evangelium so steht, dass der erste Blick Christi auch seiner Mutter gegolten hat, dass eben nachher alles auch schön als gute Hausfrau und Mutter alles Ordnung, in Ordnung gebracht hat. Dann ist auch entscheidend in diesem Punkt, dass Jesus ja nicht einfach wie Lazarus auferstanden ist. Lazarus wurde wieder zum Leben erweckt und starb danach wieder. Die Auferstehung Christi ist eine ganz andere, das werden wir dann noch sehen, eben ein transzendentes Ereignis, ein Ereignis, das über das bloß Wahrnehmbare, mit den Sinnen Wahrnehmbare hinweggeht. Die Auferstehung Christi ist in einer ganz anderen Ordnung, denn Jesus stirbt nicht mehr. Er lebt das ewige Leben. Sein Zustand ist eben so wie nachher in der Herrlichkeit. Er stirbt nicht mehr wie Lazarus, sondern er ist der Auferstandene und bleibt der Auferstandene.
Die Erscheinungen des Auferstandenen, so ist der nächste Punkt überschrieben mit einer kleinen Überschrift. Die Erscheinung des Auferstandenen 641 auf der Seite 197 im Katechismus der katholischen Kirche. Dort steht, die ersten, die dem Auferstandenen begegneten, waren Maria von Magdala und die heiligen Frauen, die zum Grabe kamen, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren, der am Karfreitagabend, weil der Sabbat anbrach, hastig bestattet worden war. So waren Frauen selbst für die Apostel die ersten Botinnen der Auferstehung Christi. Danach erschien Jesus den Aposteln, zuerst dem Petrus, dann den Zwölfen. Petrus, der den Auftrag erhalten hat, den Glauben seiner Brüder zu stärken, erblickt also den Auferstandenen vor diesen und auf sein Zeugnis hin ruft die Gemeinschaft aus, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. So das Lukasevangelium.
Es ist interessant hier zu sehen, dass Jesus zuerst den Frauen erscheint und nicht zuerst seinen Aposteln. Aber interessant ist, dass es dann doch heißt, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Er ist ja nicht dem Simon vor den Frauen erschienen. Und auch den anderen ist er ja erschienen. Es ist eben interessant zu sehen, dass der Simon Petrus so hervorgehoben wird, weil er der Fels ist, weil er der Fels der Kirche ist, der den Glauben der Brüder und Schwestern stärkt. Deshalb schreibt hier Lukas, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Er ist der Garant dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist, auch wenn er eben ihm nicht zuerst erschienen ist. Wie wir vorhin angedeutet haben oder annehmen können, es eben steht nicht so im Evangelium. Das ist, man kann sagen, das ist eine fromme Meinung von mir und von auch von anderen Theologen. Ich bin da nicht, also ich bin kein großer Theologe, aber es gibt auch andere, die sagen, Jesus ist zuerst seiner Mutter erschienen, auch wenn es nicht im Evangelium steht. Nun, nachher eben erscheint er Maria von Magdala und den heiligen Frauen. Und so wird Maria von Magdala zur Botin für die Auferstehung, zur Apostelin der Apostel. Jesus möchte, dass die Apostel glauben auf das Zeugnis hin der Frauen. Und er tadelt sie sogar, dass sie ihnen nicht geglaubt haben, dass sie dieses Zeugnis der heiligen Frauen nicht angenommen haben. Das bedeutet also, dass die Frauen bei Jesus eine höchste Würde haben, dass sie zwar eine andere Aufgabe als die Männer und die Apostel haben, aber dass sie deswegen nicht weniger wert sind, sondern ganz im Gegenteil, welche Würde, welche Ehre, dass sie den Auferstandenen vor den Aposteln sehen dürfen und dass sie sogar den Aposteln die frohe Botschaft der Auferstehung bringen dürfen. Auch ein Hinweis darauf, dass die Frauen vielleicht eben auch in dieser Hinsicht immer einen Schritt weiter sind als die Männer, dass die Männer vielleicht ab und zu ein bisschen langsamer sind. Aber wenn dann die Männer einmal zur Überzeugung gelangt sind, dass es wirklich so ist, dann sind eben auch die Männer wirklich überzeugt. Und wie wir ja wissen, haben die Apostel dann auch ihr Leben hingegeben für Jesus, für den gekreuzigten und auferstandenen.
Alles, was in diesen Ostertagen geschah, stellte die Apostel und ganz besonders Petrus in den Dienst am Aufbau der neuen Ära, die am Ostermorgen anbrach. Als Zeugen des Auferstandenen bleiben sie die Grundsteine seiner Kirche. Der Glaube der ersten Glaubensgemeinde gründet auf dem Zeugnis konkreter Menschen, die den Christen bekannt waren und von denen die meisten noch unter ihnen lebten. Diese Zeugen der Auferstehung Christi sind vor allem Petrus und die Zwölf, aber nicht nur sie. Paulus spricht klar von mehr als 500 Personen, denen Jesus gleichzeitig erschienen ist. Er erschien auch dem Jakobus und allen Aposteln.
Ja, die Apostel sind Zeugen der Auferstehung, Zeugen des Auferstandenen. Was bedeutet das Zeugen der Auferstehung? Dieser Ausdruck kommt auch in der Apostelgeschichte vor, wo es darum geht, für Judas einen Ersatz zu finden als zwölfter Apostel. Und dort heißt es eben auch, einer der Männer, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, einer eben, die Zeugen der Auferstehung Christi sind. Nun, Zeugen der Auferstehung in sich, das heißt Augenzeugen, die dabei waren bei der Auferstehung Christi, die, wie wir wissen, gibt es nicht. Also es heißt nicht in dieser Hinsicht Zeugen der Auferstehung zu sein, sondern es heißt in diesem Sinn, dass sie den Auferstandenen gesehen haben, berührt haben, mit ihm gegessen haben, ihn gehört haben, so wie Johannes in seinem ersten Brief schreibt: Wir künden euch vom Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, das Mensch geworden ist. Das, was wir geschaut haben, mit eigenen Augen geschaut haben, von dem wir gehört haben, mit unseren Ohren und von diesem Wort des Lebens, das wir angefasst haben, berührt haben, also dass wir direkte Zeugen sind des Auferstandenen, dass wir ihn gesehen haben. Insofern sind wir eben Zeugen des Auferstandenen, Zeugen der Auferstehung Christi. Und auch noch in einem weiteren Sinn sind sie Zeugen der Auferstehung Christi, nämlich dass sie durch ihr Leben bezeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass sie ihr Leben hingeben für Christus, für den Gekreuzigten und Auferstandenen. Oder anders gesagt, dass sie durch ihr Leben, durch ihr geistiges Leben, durch ihr Leben mit Christus, eben das Leben, das sie von Christus empfangen haben, bezeugen sie, dass sie selber im Inneren auferstanden sind, zu neuen Menschen geworden sind. Und in diesem Sinn dürfen und sollen auch wir Zeugen der Auferstehung Christi sein, dass wir nämlich durch unser eigenes Leben bezeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er wirklich lebt, dass er auch in unserem Leben, in unseren Herzen auch lebt. Und in diesem Punkt ist auch wichtig, wenn die Apostel wirkliche Zeugen sind der Auferstehung, wenn sie Jesus, den Auferstandenen, wirklich gesehen haben, wenn sie das bezeugt haben mit ihrem Leben, wenn sie das durch das Wort weiter verkündet haben und wenn sie das auch schriftlich festgehalten haben, dann fußt unser apostolischer Glaube, unser Glaube eben, der auf die Apostel, auf die Botschaft der Apostel zurückgeht, unser katholischer, apostolischer Glaube, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, dann fußt dieser Glaube nicht einfach auf Fantasien oder Einbildungen oder sonst auf irgendetwas Komisches, sondern er fußt wirklich auf Augenzeugen, auf verlässliche, konkrete Zeugen und Menschen, die den Auferstandenen gesehen haben, die ihn berührt haben, die uns eben auch diesen Glauben weiter geschenkt haben.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Katechismus-Sendung. Wir gehen heute dem Glaubensbekenntnis nach. Wir sind bei der Auferstehung Jesu Christi, bei dem geschichtlichen und transzendenten Ereignis. So ist dieser Abschnitt überschrieben im Katechismus ab der Seite 197. Wir sind mittlerweile angekommen im Punkt 642. Zu Gast bei uns ist wieder Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Er legt für uns ein wenig die oft auch theologisch sehr komprimierten Absätze des Katechismus aus. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Wagner aus Aschberg. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Wagner. Ihre Frage, Ihre
Anmerkung. Meine Frage ist, uns wird doch in der Kreuzigungsgeschichte, da heißt es doch, wir zu dem Schächer, der ihn also auf der rechten Seite sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Und warum denn 3 Tage und dann im Glaubensbekenntnis hinabgestiegen in das Reich der Toten?
Also Ihre Frage, wie sich dieser Satz aus dem Munde Jesu mit der Tatsache seines Begrabenwerdens und seiner Auferstehung verträgt. Eine interessante Frage, Pfarrer Fuchs.
Ja, also man müsste ziemlich lange auch erklären, aber vielleicht so in der Kürze, durch seinen Tod am Kreuz hat uns Jesus erlöst. Der Sieg Christi ist am Kreuz. Es scheint zwar durch seinen Tod, dass er die endgültige Niederlage gegen den Satan erlitten hat, aber es ist nur die scheinbare Niederlage. Dort hat er den Satan besiegt, denn Jesus ist das Leben, er ist in den Tod hineingetreten und wenn das Leben auf den Tod trifft, dann siegt eben nicht der Tod, so wie es scheinbar ausgesehen hat, sondern das Leben. So ein bisschen ähnlich, wie wenn Sie in einem dunklen Raum, der stockdunkel ist, ein Zündholz entzünden, dann weicht die Finsternis auch. Dann siegt eigentlich das Licht, auch wenn es dann noch nicht strahlendes Sonnenlicht ist, aber die Finsternis ist nicht mehr finster. Das Licht hat gesiegt. So ist eben auch, wenn Jesus das Leben in den Tod hineingetreten ist, hat er da den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt. Die Auferstehung ist dann, könnte man so ein bisschen einfach sagen, die Siegerehrung. Also wie bei einem Wettkampf, es war ja eben auch ein Wettkampf, wie es in der Ostersequenz heißt, Mors et vita duello, das heißt eben, sie duellierten sich, Tod und Leben kämpften gegeneinander, aber das Leben, Jesus, hat gesiegt. Und am Ostertag ist die Bestätigung des Vaters, Jesus hat wirklich gesiegt, ich habe, Gott Vater, dieses Opfer meines Sohnes angenommen. Dann hinabgestiegen in das Reich des Todes ist er eben, er ist mit der Seele, die vereint war mit seiner Gottheit, er ist, der Leib lag im Grabe. Die Seele ist hinabgestiegen zu jenen, die vor Jesus gelebt haben, die die Gebote Gottes gehalten haben, die in seiner Freundschaft verstorben sind. Die hat Jesus befreit. Auch denen hat Jesus seinen Sieg über den Tod verkündet und hat ebenso die Pforten der Hölle eingedrückt und geöffnet. Das heißt eben, wenn Jesus am Kreuze schon gesiegt hat, dann ist es eben möglich, dass der rechte Schächer eben heute noch im Paradies mit Jesus ist, weil da die Türen des Paradieses eigentlich schon offen waren. In diesem Sinn kann man eben das so verstehen, dass er heute noch mit Jesus im Paradiese war.
Oh ja, danke.
Ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen klarer ist.
Ja, ich komme jetzt klar.
Ja, danke für diese Frage, Herr Wagner. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Ja, das war eine sehr wesentliche Frage, die der Herr Wagner uns gestellt hat. Sie sind ja auch ein bisschen darauf eingegangen, auf so die verschiedenen Vorstellungen. Naja, was hätte es mit dem ein oder anderen Auferstehungsbericht auf sich haben können? Hat da eventuell jemand so ein bisschen geschummelt? Nun muss man ja natürlich dazu sagen, sind nicht auch die Apostel, gerade diejenigen, denen dann auch der auferstandene Christus erschienen sind, jetzt uns gegenüber nicht doch ein bisschen im Heimvorteil, weil sie sozusagen den Auferstandenen in den Tagen, in denen er noch auf Erden wandelte, noch erlebt haben und wir tatsächlich ihren Berichten glauben müssen?
Ja, in einem gewissen Sinn sind sie vielleicht ein bisschen im Heimvorteil, dass sie es insofern einfacher hatten zu glauben, weil sie den Auferstandenen wirklich gesehen haben, weil sie ihn eben nachher gehört haben, anfassen konnten, berühren konnten, also sozusagen handfeste Beweise seiner Auferstehung hatten. Aber wir sollen immer auch daran denken, dass auch sie glauben mussten. Das zeigt uns sehr schön die Erzählung vom ungläubigen Thomas oder viel besser eigentlich vom gläubigen Thomas, denn auch die anderen waren genauso ungläubig wie er. Und eben man muss auch vielleicht noch den Aposteln zugute halten. Sie waren auch dabei, als Jesus gefangen genommen wurde, haben auch vernommen, sie waren nicht unter dem Kreuz, außer Johannes, wie uns die Evangelien berichten. Sie waren auch wirklich am Boden zerstört, als Jesus am Kreuz starb. Und sie hatten eben wirklich jeglichen Glauben und jegliche Hoffnung verloren. Für sie war mit dem Tod Christi, mit dem sie nicht gerechnet hatten, obwohl sie eigentlich rechnen mussten, weil Jesus ihnen das genug viele Male erklärt hatte. Sie waren da wirklich, sie dachten, jetzt ist alles aus, jetzt ist alles fertig. Das sehen wir ja eben auch aus den Auferstehungsberichten. Eben beim Bericht des Apostel Thomas sehen wir auch, dass Jesus ihm sagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Aber wenn wir genau schauen, was Thomas glaubt, dann ist es eben nicht das, was er gesehen hat, weil je nachdem kann uns dieses Wort ja auch ein bisschen komisch vorkommen. Ja, weil du gesehen hast, das, was wir sehen, das können wir nicht gut glauben. Thomas hat bekannt, mein Herr und mein Gott. Aber das hat er nicht gesehen, das hat er eben geglaubt. Eben in diesem Sinn hatte er einen Heimvorteil, einen kleinen Vorteil, dass er den auferstandenen Menschen Christus gesehen hat. Deshalb sagt eben Jesus auch, weil du gesehen hast, glaubst eben, du hast mich als Auferstandenen gesehen und du glaubst an mich als mein Herr und mein Gott. Und das kann er nicht sehen, dass Jesus Gott ist, dass er Herr ist. Das hat Thomas nicht gesehen, das hat er im Glauben bekannt. Aber jetzt kommt noch, so könnte man sagen, die Gäste, die wir sind, die eben zwar keinen Heimspielvorteil haben, aber einen noch, könnte man fast sagen, einen noch viel größeren. Weil Jesus sagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Oder nach einigen Übersetzungen, meinte ich, heißt es, sogar seliger sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt eben, das sind wir. Also wir sind noch seliger zu preisen, denn wir haben eben diesen Vorteil, diese Möglichkeit, Jesus wirklich so zu sehen, wie er als Auferstandener war, so wie es die Apostel hatten. Das haben wir nicht. Aber wir haben dennoch die Möglichkeit, an ihn zu glauben. Und wir haben oftmals auch die Möglichkeit, wenigstens Zeugen der Auferstehung Christi zu sehen. Das heißt, Gott schenkt uns auch das Zeugnis der Heiligen. Und gerade bei den Heiligen, bei Heiligen Franziskus zum Beispiel, hat es geheißen oder haben die Leute gesagt, ja, das ist doch Christus, das ist gar nicht Franziskus. Also die Leute haben in den Heiligen auch den Auferstandenen gesehen. Sicher nicht so wie die Apostel, aber es ist auch ein Geschenk, eine Hilfe zum Glauben. Aber worauf es schlussendlich ankommt, ist ja eben auch, dass wir glauben. Wir haben nicht so diese Hilfen, die die Apostel hatten, aber wir haben auch eigentlich genug Hilfen, um wirklich zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er wirklich lebt.
Eine weitere Hörerin hat uns erreicht aus Bad Bucklet. Frau Bob, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte gern, Herr Pfarrer, zu dem Schweißtuch, zu dem zusammengelegten Schweißtuch noch einmal Stellung nehmen. Ich habe das Buch gelesen von Maria Valtorta, der Gottmensch. Gut, das ist also auch kein hundertprozentiger Beweis. Maria war in dem Haus, wo es Abendmahl gefeiert worden ist. Und sie hat also nur geweint. Ich kann mir nicht vorstellen, Maria Magdala ist ja in aller Herrgottsfrüh rausgegangen und der Stein war weg. Und dass da schon die Mutter Gottes dort gewesen sei, das ist mir also, das kann ich nicht glauben. Nämlich die Apostel oder die Johannes wird sicher gemerkt haben, da geht die Maria fort, dem muss ich nachgehen. Ich nehme an, die Engel haben ja auch was zu tun. Also das ist meine Annahme, dass die Engel das Tuch zusammengelegt haben. Das möchte ich dazu beitragen. Dankeschön.
Danke für diesen Beitrag, Frau Pfaff. Alles Gute, auf Wiederhören.
Ja gut, also eben, ich meine, von uns war niemand dabei. Und ob es jetzt die Engel gewesen sind oder die Mutter Gottes, das weiß ich auch nicht. Und das war nur eben, das ist eine fromme Vermutung von mir. Aber ich meinte auch, ich habe das aber leider nicht mehr gefunden, dass das Johannes Paul II. Auch einmal in einer Ansprache, in einer Predigt oder in einem Schreiben eben auch so gesagt hat. Pater Pio soll das auch so gesagt haben. Eben deshalb sagte ich, es gibt noch andere Theologen oder andere Menschen, die das so gesagt haben. Es ist eben, man muss das nicht als eben, es steht nicht im Evangelium. Das kann man so sagen, eben ist vielleicht ein bisschen eine fromme Übertreibung. Wenn man die Mutter Gottes gern hat, dann möchte man halt gerne, dass sie sicher auch bei der Auferstehung dabei war. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht genau, wann die Auferstehung stattgefunden hat. Im Exultet, diesem Osterlob, heißt es aber eben, dass o selige Nacht, o war auf glückliche Nacht, denn dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen. Ist sicher eben irgendwann in der Nacht, aber wann genau, wissen wir nicht. Eben von dem her könnte Maria auch mitten in der Nacht aufgestanden sein, als die Jünger noch schliefen. Das sind Spekulationen, so Gedanken, wo man nicht miteinander streiten soll darüber. Die Evangelien sagen nichts, aber sicher ist, dass es nicht der Apostel oder sonst jemand den Leichnam Jesu gestohlen hat. Das ist sicher und das ist ja auch dann schlussendlich das Wichtigste für uns.
Ja, und genau mit diesem Satz sind wir auch bei dem nächsten Punkt, im Punkt 643. Angesichts dieser Zeugnisse ist es unmöglich, die Auferstehung als etwas zu interpretieren, das nicht der physischen Ordnung angehört und sie nicht als ein geschichtliches Faktum anzuerkennen. Aus den Ereignissen ergibt sich, dass der Glaube der Jünger die überaus harte Prüfung des Leidens und des Kreuzestodes ihres Meisters durchmachen musste, die dieser vorausgesagt hatte. Die Jünger, jedenfalls einige von ihnen, waren durch die Passion so sehr erschüttert worden, dass sie der Kunde von der Auferstehung nicht ohne weiteres Glauben schenkten. Die Evangelien zeigen uns keineswegs eine mystisch hingerissene Gemeinde, sondern Jünger, die niedergeschlagen, trübe dreinblickend, wie Lukas es formuliert, und erschrocken waren. Darum schenkten sie den heiligen Frauen, die vom Grabe zurückkehrten, keinen Glauben und hielten das alles für Geschwätz. Als Jesus sich am Osterabend den Elfen zeigte, tadelte er ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. So steht es im Markus-Evangelium.
Wir haben hier nochmals das betont, was wir schon ein bisschen angedeutet haben, nämlich einerseits, dass die Auferstehung eben der physischen Ordnung angehört. Das heißt, dass sie wirklich feststellbar ist, in dem Sinne, dass die Apostel eben wirklich Jesus gesehen haben, ihn berührt haben, dass Jesus sie sogar auffordern musste, berührt mich doch, fasst mich doch an. Ich bin eben kein Gespenst, wie ihr meint, denn ein Gespenst hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Er hat ihnen auch gezeigt, dass er essen kann, dass er mit ihnen sprechen kann, eben dass er einen wirklichen Leib hat, dass es derselbe Leib ist, wie er schon vor der Kreuzigung hatte, dass er die Wundmale noch trägt, eben dass es nicht ein anderer Leib ist, sondern dass er wirklich der Jesus ist, der vorher auch mit ihnen zusammen war. Also eben, es sind wirklich handfeste Beweise. Aber die Apostel sind so erschüttert, dass sie Mühe haben zu glauben. Und Augustinus sagt so schön, aber die Apostel helfen uns durch ihren Zweifel und Unglauben viel mehr, damit wir auch zum Glauben kommen, als wenn sie sogleich von allem Anfang an überzeugt gewesen wären. Denn eben sie liefern uns so genug Beweise oder Hinweise daran, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Hätten sie sogleich geglaubt, hätte Jesus nicht all diesen Aufwand treiben müssen, damit sie wirklich glauben. Und gerade in dem oder eben gerade auch beim Thomas hilft er unserem Unglauben, hilft er, damit auch wir wirklich daran glauben können, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und eben sie glaubten auch nicht den Boten oder den Botinnen, die Jesus schickte. Sie glaubten den Frauen nicht. Das heißt ganz klar an zwei Stellen der Evangelien, sie glaubten ihnen nicht. Also eben sie haben nicht irgendwie das aus sich selber herausgenommen oder irgendwie in eben einer komischen, mystischen Verklärung das so einfach so gesagt, sondern sie glaubten wirklich nicht und sind dann nur langsam zum Glauben an die Auferstehung Christi gekommen.
Schließen wir vielleicht diesen Punkt noch schnell ab mit dem Punkt 644 auf der Seite 198. Dort steht, sogar angesichts des auferstandenen Jesus selbst zweifeln die Jünger noch, da ihnen die Sache so unmöglich erscheint. Sie meinen, ein Gespenst zu sehen. Lukas schreibt, sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Thomas wird die gleiche Prüfung des Zweifels durchmachen und noch bei der letzten Erscheinung in Galiläa, von der Matthäus berichtet, hatten einige Zweifel. Darum lässt sich die Hypothese, dass die Auferstehung ein Erzeugnis des Glaubens oder der Leichtgläubigkeit der Apostel gewesen sei, nicht halten. Ganz im Gegenteil, ihr Glaube an die Auferstehung unter dem Wirken der göttlichen Gnade ist aus der unmittelbaren Erfahrung der Wirklichkeit des auferstandenen Christus selbst hervorgegangen.
Ja, die Apostel glaubten nicht den Frauen nicht, ja, sie glauben sogar selbst Jesus nicht, eben sie meinen, es sei ein Gespenst oder sie können es vor Freude immer noch nicht glauben, eben das, was wir schon gesehen haben bei Thomas. Das heißt eben, das ist die andere Erklärungstheorie, dass die Apostel die Auferstehung nur erfunden haben, dass sie das eben einfach aus sich selber erfunden haben, aus sich selber genommen haben. Aber wenn wir wiederum die Evangelien lesen, dann können wir ganz eindeutig sagen, das konnten sie nicht aus sich selber erfunden haben, denn in sich selber hatten sie nichts mehr, hatten sie nur den Unglauben, aber nicht den Glauben, dass Jesus jetzt doch lebe, oder den Glauben, dass sie jetzt einfach sagen, gut, dann erfinden wir halt einfach und erzählen das so, dass Jesus auferstanden ist. Sonst hätten sie nicht all die Leiden und schließlich den Tod auf sich genommen. Das zeigt uns auch für uns selber, dass wir den Glauben eben auch nicht selber machen, auch nicht einfach in uns finden. Sicher, er muss in uns leben, aber er kommt von Jesus. Jesus ist der Urheber des Glaubens, wie der Hebräerbrief sagt. Er schenkt uns durch die Kirche den Glauben. Der Glaube ist ein Glaube an eine Wirklichkeit, auch wenn sie verborgen ist für die leiblichen Augen. Wir glauben wirklich an Jesus, der wirklich Mensch geworden ist, wirklich gestorben ist und wirklich auferstanden ist.
Vielen Dank, Pfarrer Fuchs, für diese Worte, dafür, dass Sie uns den Katechismus ausgelegt haben. Es war heute wieder ein sehr schönes Beispiel dafür, wie vielfältig auch Aspekte sein können, unter denen wir die zentralen Wahrheiten und Schönheiten unseres Glaubens betrachten und auch meditieren können. Wenn wir Sie, Pfarrer Fuchs, nun zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Sicher gerne, dass Jesus wirklich eben auch in uns den Glauben vertiefen kann, dass er wirklich auferstanden ist, dass wir so auch zu Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung werden, dass wir durch unser Leben, durch unsere Worte und unser Zeugnis, unser Vorbild und Beispiel eben auch zeigen, Jesus lebt. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch auf all euren Wegen der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.